Podcast Quickie mit Ben Bernschneider.
So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Bam Bam Tape. Wer hätte das gedacht? Er hat 30 Folgen so dermaßen die Schnauze voll, aber es geht immer weiter. Mein Gast heute ist der liebe Jan. Jan und ich kennen uns gar nicht. Stimmt das, Jan?
Das stimmt. Wir haben noch nie miteinander gesprochen.
So, und ich habe bei Instagram mal gefragt, wer denn sich in einer Lebenssituation befindet, in der er gerade ein bisschen, ach ja, auch nicht so recht weiß und unzufrieden ist, ein bisschen zwischen Festanstellungen und sich aber selbstständig machen mit der Fotografie oder mit was Kreativem. Ist diejenigen, da könnte sich doch mal jemand melden und wir reden einfach mal drüber, weil wenn Leute zu mir kommen und ja, mich ehrlich gesagt so ausfragen zu dem Thema, dann häufen die sich doch in letzter Zeit und ich dachte, es wäre mal total spannend vielleicht, ja, mit ein paar Menschen darüber zu reden und so den Domian, den Nachtfalken zu machen und mir das mal anzuhören. Und ich hoffe ja, dass einer in einer Folge auch mal anfängt zu weinen und dann können wir gemeinsam trösten. Und also Jan, falls die Tränendrüse durch, bitte weine heute.
Okay.
Nee,
okay.
Jan, ganz ehrlich, erzähl doch mal, was du so treibst. Geht's dir überhaupt gut?
Mir geht's gut. Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Also es ist mal kurz vor Jahresende, da ist ja immer alles ein bisschen, bisschen viel und ein bisschen voll und ein bisschen dunkel draußen, aber sonst geht's mir gut.
Also, aus welcher Stadt sprichst du mit mir?
Ich bin Bremer.
Du bist Bremer?
Aus der Nachbarschaft sozusagen.
Guck, da wird sich Revolverheld Johannes freuen. Bist du denn Werder Bremen-Fan?
Ja, bin ich.
Ah, natürlich. Guck mal. Also du bist auch born and raised in Bremen?
Ja, so ungefähr. Also ich komme aus einer Nachbarstadt hier. Ich bin aufgewachsen. Auch tatsächlich, wenn du schon Johannes Strate oder wen hast du gerade erwähnt?
Ein Bam-Bam-Tape
gibt's mit ihm, ne?
Ja. Kandidat.
Ja, ja. Tatsächlich aus Ostdeutsch-Hameck, da kommt er auch her. Und,
ach, wie lustig.
Ich glaube, der hat sogar mal meine Schwester geknutscht. In ganz frühen Jahren.
Ja, ich muss Johannes mal mit der Nase diesen Haufen hier stippen, dass er sich das mal anhört. Ja. Das ist ja lustig. Was macht deine Schwester jetzt?
Die lebt jetzt in Hamburg und arbeitet in Berlin im Gesundheitsmanagement.
Genau. Ah, ja. Alles klar. Wie, und dann pendelt die immer von Hamburg nach Berlin?
Ja, genau, das ist gerade ein bisschen, sie hat gerade ein kleines Kind und, ach, ne?
Dann wie schön, guck mal, wir schweifen schon ganz am Anfang ab. Jan, jetzt mal Butter bei die Fische. Was machst du denn hauptberuflich?
Ich bin hauptberuflich momentan Videograf bei einem Online-Versandhandel für Reis.
Nein, das habe ich ja. Das ist ja das macht sich ja geil in der Vita.
Ja.
Für Reis darf man den nennen?
Ist das, ja, das ist es ist Reishunger. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Also es ist ein 2011 gegründetes Startup. Mittlerweile wachsen wir da so ein bisschen raus und ich bin da vor einem Jahr so ein bisschen reingerutscht, sage ich mal, in die Videoschiene und bin da Autodidakt und bring mir da alles selber bei und baue da ein bisschen den YouTube-Kanal auf.
Ja. Und dann geht es darum, warum euer Reis gerade so, warum der toll ist und gut ist und Bio und
ja, genau,
und richtig. Guck mal, Ingo, mein Kameramann, der hat eine Phantom, weißt du, die Kameras, die so mit 2500 Bilder die Sekunde drehen und so. Und der ist gerade ganz wild und experimentiert damit rum. Du kannst dich ja, wenn du mal schön fallenden Reis brauchst, wie in einer teuren Nutella-Werbung, dann wo kein Reis fällt, aber Schokolade, dann sollst du den mal anhauen. Dann stell dich mal eine Connection her und dann lass dir mal zusammen ein bisschen Reis fallen.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe nämlich gerade gestern Abend irgendeine komische Werbung bei Instagram gesehen, wo Cornflakes oder so.
Ja, das ist Ingo. Das ist Ingo. Ingo lässt gerade Cornflakes.
Ach doch, ja, dann folge ich ihm und dann, das habe ich nämlich meinem Chef weitergeschickt und meinte, hier, guck mal, mega geil. Und,
guck dir das an. Ingo mit seinem proaktiven Cornflakes-Fallen.
Ja.
Lustig.
Mega.
Sag mal, was hast du davor gemacht?
Davor war ich auf der anderen Seite sozusagen. Ich war Kaufmann für Marketingkommunikation, nennt sich das, glaube ich. Das habe ich auch mal gelernt und war Berater in einer Werbeagentur. Habe da eine Ausbildung gemacht und dann habe ich da nochmal 2 Jahre weiter gearbeitet. Das hat mich dann aber so weit gebracht, dass ich quasi mal eine Auszeit für den Kopf brauchte. Mhm. Und dann durch eine schwere Phase gegangen bin sozusagen.
Wir reden also so von einem klassischen Burnout.
Ja, also ich habe schon, Depressionen sind es eigentlich. Es ist klassisch, war es glaube ich nicht, weil ich die Krankheit schon immer mit mir rumtrage. Aber das hat sich dann so zugespitzt, weil ich beruflich einfach auch was gemacht habe, was mich ja gar nicht erfüllt. So, dieser kaufmännische Bereich und nur dieses Vermitteln und Angebote schreiben und so weiter. Und das hat sich dann, ja, hat sich dann wohl in einem Burnout, wie auch immer,
entladen.
Ja, entladen, ja. Genau. Ja. Genau. Dann habe ich das behandelt, dann ging es mir gut und dann bin ich wieder ins Leben zurück und zufällig dann bei Reishunger gelandet. Aber auch nicht als Videograf, sondern eigentlich erstmal als Lagerarbeiter.
Ja. Okay.
Genau.
Das war spannend. Aber trotzdem war denn immer, also dieses, dass man unzufrieden ist in einem Job und dass man nicht besonders früh auf sich hört, weil ne, wir haben das ja so intus und gelernt und jeder sagt ja auch, wenn du einen Job hast, musst du ja froh sein und du musst ja, wenn du Geld verdienst, dann ist das ja was Tolles und eigentlich so ist es ja gelernt, dass wir das Glück immer gerne auch hinten anstellen. Und jetzt gibt es ja immer so verschiedene Gründe. Man kann ja auch einfach unglücklich sein, aber keinen Plan haben, was man machen will. Und es gibt jetzt diesen Fall, dass man halt sagt, boah, eigentlich bin ich ein Kreativer oder eigentlich, was ist denn mit meinen Träumen passiert, was, keine Ahnung, Regie, Fotografie oder irgendwas zu machen? Warum bin ich so ängstlich, weil ich, keine Ahnung, Kredite abzahlen muss oder weil ich mir gerade ein Auto geholt habe oder so. Und deshalb mache ich hier weiter das, was mich unglücklich macht. Hattest du denn bei deiner beratenden Tätigkeit und jetzt als Lagerarbeiter, wie auch immer, hattest du denn immer das Gefühl, dass du gerne was einen kreativeren Output verfolgen möchtest?
Definitiv. Also das verspüre ich jetzt auch noch sehr, sehr stark. Also ich komme aus einer Familie, also da muss ich schon wieder kurz mal einen rausholen.
Bitte.
Wo ja, Sicherheit wird halt groß geschrieben. Ne? Mhm. Und unsere Familie ist jetzt, da gibt es keine Künstler, Musiker oder sonst wie. So. Aber mich hat das schon immer richtig doll gecatcht, sage ich mal, dieses Künstlerische und dieses andere Lebenswege, Dinge hinterfragen. Warum macht man das so, nur weil man das so macht oder was? Es geht doch auch anders und so weiter und so fort. Ne? Und dann dieses Gestalterische beziehungsweise frei sein und selber was kreieren, das habe ich tatsächlich erst mit Ende, also ich bin, werde jetzt 34, habe ich so mit Ende 20 erst realisiert, so mit 29, dass ich, dass Dinge ja im Prozess entstehen können sozusagen und dass ich einfach mal anfangen sollte zu gestalten und dann was entsteht, weil in meinem Mindset war es so, entweder man kann etwas oder man kann etwas nicht, so. Und das musste ich hart lernen, dass ich einfach anfange, fotografiere, nicht zufrieden damit bin, aber dann trotzdem weitermache und mich immer wieder inspiriere und dazulerne. So dieses Dazulernen nach Feedback fragen, die Kritik nicht persönlich nehmen, sondern die wirklich dann auch, also ich war super schnell angefressen, wenn jemand gesagt hat, das finde ich nicht gut, das Foto. So. Mhm.
Und, da habe ich ein paar Kandidaten von.
Ja, das ist, weiß ich nicht. Und dann überhaupt zu lernen, so, ja, okay, cool. A, Meinungen sind verschieden. Finde ich das denn gut, ja oder nein? Oder was könnte ich noch verbessern? So, und sich überhaupt in diesen kreativen Prozess reinzubegeben, das war bei mir persönlich eine schwere und lange Erfahrung, die ich dann machen musste, um da reinzukommen.
Und sag mal, jetzt mal, war das dann dein proaktiver Approach, dass du vom irgendjemand, der was mit Lagerung bei dem Reisding macht, dass du da zum Video-Content-Creator wirst. Hast du das aktiv vorgeschlagen oder wie kam das denn überhaupt dann dazu, dass du trotzdem deinen Weg in diesem Ding halt zu deinem künstlerischen Machen und Tun da gefunden hast?
Ja, also das kam so, dass die Wachstumsphase begann bei dem Unternehmen und ich hatte Glück, dass im Marketing noch Leute gesucht werden und ich aus dem Marketing komme und ich einen alten Schulkumpel hatte ich da, mit dem ich über Jahre wenig Kontakt hatte, aber der dann gesagt hat, wie kam das? Ja doch, proaktiv kam das, weil ich habe irgendwo eine Stellenanzeige gesehen bei Instagram oder sonst wie und habe meinem Kumpel geschrieben, ey, wieso sitze ich nicht im Büro, sondern arbeite im Lager? So, ne? Also so einen dummen Spruch einfach. Und dann meinte er, ach, willst du auch ins Büro? Ja, cool, warte, ich spreche mal mit meinem Chef. Und dann zwei Wochen später oder so haben wir das dann geändert.
Schön.
Also bin ich da, proaktiv bin ich schon reingegangen. Und der Videobereich war halt noch frei, so der Fotobereich war schon besetzt. Und ja, dann habe ich mich da in den Videobereich einfach reingefuchst.
So, und jetzt nochmal, also jetzt, ne, ohne dass, ich weiß nicht, ob dein Chef das sich anhören wird hier, aber wäre denn für dich nochmal, also hast du trotzdem in der Position, weil es eine Festanstellung ist, haderst du mit dem, ich meine, machen wir uns nichts vor, Festanstellung meist, in den meisten Geschichten ist ja trotzdem, du suchst dir deine Urlaubstage nicht aus, so richtig, und du musst halt da sein und morgens ankommen und abends wieder gehen. Aus dieser Mühle, würdest du dennoch da raus wollen und sagen, am liebsten ganz selbstständig, oder ist das eine gute, weil du ja sagst, du kommst aus einer Familie, wo Sicherheit auch geschätzt wird, ist das eine gute Mischung zwischen Sicherheit, weil jeden Monat mein Gehalt kommt und trotzdem mache ich was Kreatives? Oder ist das immer noch nicht so für dich das Ende der Fahnenstange?
Ja, klar, schwere Situation, weil ich nicht weiß, ob mein Chef zuhört. Aber,
genau.
volle Pulle. Also ich hasse 9-to-5. Also ich finde das ganz schlimm und ich bewundere Menschen wie dich oder andere Künstler, die es schaffen, ihre Projekte umzusetzen und da irgendwie einen Weg sich durchzuwurschteln und wirklich es schaffen. Also du wirst ja wahrscheinlich auch Sachen machen, die dir jetzt nicht immer Bock bringen, aber...
lustigerweise ja, ihr seid weil ich auch oft das mal gefragt werde, und lustigerweise ist es so, dass ich das seit 2 Jahren oder so gar nicht mehr mache. Ich nehme überhaupt gar keine Jobs an, die ich nicht machen möchte.
Ja, so gar nicht. Okay, ja. Das ist absoluter Traum. Ne? Also das ist mega stark und da würde ich
nicht, wenn du Sicherheit willst. Also ne,
genau. Ich möchte keine Sicherheit. Also ich habe zur Not habe ich einen T3 Bulli. So, der bietet mir ein Dach über dem Kopf und jeden Tag essen gehen muss ich auch nicht. Also ich bin, was Lebensstandard angeht, eigentlich relativ entspannt so und abenteuerlustig.
Ich verrate dir mal ganz kurz, was das Problem ist, dass ich habe leider schon sehr früh angefangen, Kreditkarten zu überziehen.
Ja.
Und vor allen Dingen, ich war immer vom Revolving Credit System der Kreditkarten fasziniert, dass ich unzählige Kreditkarten bis Tausende von Euro überziehen kann und immer nur monatlich ein bisschen was zurückzahlen muss, dass ich mir ja überhaupt die Tails und ich glaube, also The Return auch auf jeden Fall noch überhaupt machen zu können, wäre überhaupt nicht, ich meine, weißt du, so ein Amerika-Trip kostet 10.000 Euro, so, ja. Woher? Und dass ich mich selber dieser Sicherheit so beraubt habe, und ich weiß ja nicht, vielleicht würde mein Therapeut auch eine auf irgendeinem Sublevel was finden, dass so Selbstsabotage ist. Aber ich glaube, wenn ich noch mehr Sicherheit hätte, ich glaube, so mein nächster Schritt wäre halt doch noch ein bisschen so ein Müh, Sicherheit zu haben. Jetzt nicht so ganz schwäbisch so, wo man ja nachts nicht schlafen kann, wenn man irgendwo 10 Euro Schulden hat. Mhm. Aber so, ich glaube, das wäre auch mein nächster Schritt, doch mal so vielleicht ein bisschen Sicherheit zu spüren, wenn ich einfach mal diese ganzen Kreditkarten abgezahlt habe.
Also bist du quasi gerade in der anderen Richtung unterwegs, so von wegen...
Nein, das auf keinen Fall. Es ist nur so, weil ich gerade so überlegt habe und du sprichst als erwachsener Mann mit niemandem darüber. Weißt du, bist nicht mehr in dem Alter, wo du deinem Vater irgendwie Rechenschaft ablegen musst, wo ich jetzt sagen muss, Vater, übrigens, ich hab da so ein paar Kreditkarten, die noch... Und mit anderen Leuten redest du auch nicht drüber, deine Freunde interessieren sie nicht dafür, was willst du denn, ne? Du willst den Leuten ja auch nicht irgendwie die... meiner Frau ist egal, die ist genauso. Da will ich gar nicht wissen. Deshalb, weil wir gerade über diese Sicherheit reden und da dachte ich, das wäre das nochmal auf die Spitze getrieben, dass manche Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, nee, aber Entschuldigung mal bitte, das, was Jan jetzt hat, dass er im Grunde genommen sich kreativ austoben kann. Vielleicht möchte er auch was anderes machen als Reis, aber sagen wir mal, dass er sich kreativ mit einem Lebensmittel austoben kann und aber trotzdem noch die Sicherheit hat, dass er nicht morgen nichts mehr zu essen hat. Das ist ja schon das höchste der Gefühle. Und ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal einen draufsetzen und sagen, nee, in meinem Fall würden sie dann wahrscheinlich sich nervös die Fingernägel abkauen. Aber ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt auch gerade in dieses Bild verrannt, so als Beispiel.
Ja.
Therapeutisch jetzt. Weiß gar nicht mehr genau, wo wir abgedriftet sind. Lassen wir mal den Faden spinnen. Ja?
Ich habe da sonst nur einen Gedanken zu, der mir auch gerade noch im Kopf ist, weil auf dem Papier...
Jetzt weiß ich, weil du T3 und...
Ich bring den Gedanken einfach mal eben raus. Ne? Also auf dem Papier habe ich ja, ich arbeite in einem Startup, ich mache was mit Videos, ich kann den ganzen Tag mit der Cloud da rumspielen, habe Zugang zu allen Programmen, habe einen guten Laptop, habe sicheres Einkommen, habe ein Studio, wo ich drehen kann und so weiter und so fort. Und dennoch ist eine große Unzufriedenheit in mir, weil es Werbung ist ja letztendlich, ne? Am Ende des Tages ist es ja, geht's ja darum, nur die Produkte gut darstellen, also das sind Top-Produkte, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, aber die so dann zu präsentieren, dass noch mehr Leute die sehen und gut finden und so, ne? Und dass das alles wächst. Aber mich catchen halt so tiefere Dinge oder emotionalere Dinge oder schöne Dinge viel, viel mehr als ein YouTube-Video für ein Reisgericht.
Ja, du könntest, also was man ja weiß, ne? Was man ja weiß ist, du würdest ja, so ist es ja bei guten Werbern, du würdest ja immer sagen, genau, weil das ist ja auch was, also ich mache da ja gar keinen Hehl draus, ich möchte keine Werbung machen. Ich habe aus allen Positionen, von Berater bis zum FFFler und Produktioner, alle schlechten Erfahrungen gemacht, die man machen kann. Und finde das ganze Konstrukt auch einfach nicht toll, sodass ich es gerne machen möchte. Aber sobald sich, sagen wir mal, ein guter Kreativer darüber beschwert, ne? Und wir kennen das, ich meine, das ist das Dilemma von allen, im Grunde genommen der Kern von allen Woody Allen-Filmen, wenn der eigentlich die Chancen hat und sagt, ach mein Gott, der reiche Werber, und der sagt dann, ja, ich will meinen Roman beenden, ich möchte was Tiefgründigeres machen, ich möchte was Emotionales machen, wo dann der richtig gute Chef hingeht und sagt, wie wär's, wenn du das ganze Emotionale und das ganze Kreative und das, was du da rauslassen möchtest, einfach mal in dein Produkt bringst? Also quasi, wenn du die emotionalste Reis-Story der Welt machst.
Ja.
Und dann merkt man, dass eigentlich vielleicht auch diese unterbewusste Sabotage, aber daran liegt, dass man sagt, das, was ich zu bieten habe oder das, was ich gerne emotional machen möchte, ist zum einen, soll das niemand anderem gehören? Also du möchtest die Pyramide des anderen nicht aufbauen, sondern das ist dein Ding, das ist eine sehr persönliche Sache. Dass es quasi nicht nur darum geht, ich kann das und ich finde das Machen gut, sondern es gibt irgendwas, was du sagen musst, was du machen willst, das ist meist das eine. Und das andere ist ja auch, dass man nicht das Gefühl hat, dass das Produkt, auch wenn du sagst, ne, und ich glaube dir, dass das ein wahnsinniges Produkt ist, ein tolles Produkt, aber dass das nicht die, ja, dass es ein Produkt bleibt. So, ne? Und nicht die Magnitude hat von, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht rauswerfen für ein Produkt, für Werbung. Ja. So. Und das ist ja meist das Ding. Jetzt, ich frage nochmal ganz kurz, aber Fotografie ist, weil du ja meintest, Fotografie war schon voll und du bist ins Video, Filme machen gegangen. Fotografie ist eigentlich so deine Leidenschaft Nummer eins.
Ja. Ja, volle Pulle. Also.
Und hat das, kannst du dich erinnern, wann das irgendwie angefangen hat?
Ich könnte jetzt ganz romantisch sagen, als kleines Kind, weil da habe ich mir meine erste Kamera gekauft. Aber ich glaube, so wirklich muss ich sagen, mit nach dem Abi so, was will ich machen? Das war so um 2005. Und da hatte ich überlegt, eine Fotografenlehre zu machen und so weiter. Aber da hört man ja leider noch ein bisschen auf die Eltern und habe es dann nicht gemacht. Da ging das Interesse los mit einer alten Minolta von meiner Mutter, die ich dann genommen habe und ein bisschen geknipst habe. Ist dann aber auch leider wieder ein bisschen abgeflacht und es hat mich eigentlich meine ganzen 20 bis 30 so begleitet. Ich glaube 2014 würde ich sagen, ging es richtig los, wo ich sagte, nee, jetzt komm, ich kaufe mir mal eine etwas bessere Kamera und fange einfach mal an, rumzuknipsen. So.
Ich muss ganz kurz, ich unterbreche dich da nochmal, weil das war ja auch der Punkt, den ich jetzt auch angenommen hatte, dass du, also generell sind unsere Eltern an allem schuld. Da muss man sich nicht, das würde dir, wenn es anfängt und das ist egal, ob dir Gary Vaynerchuk oder ob dir das dein erster Therapeut sagt, deine Eltern sind an allem schuld. Mhm. So. Die Frage ist so ein bisschen, finde ich immer, und das ist so schade, dass man die Zeit nicht zurückdrehen kann, um nochmal zu gucken, was wäre, wenn die Eltern nicht, weil es ist ja auch nicht so, bei vielen reden sie auch nicht rein, du bekommst ja ein Gefühl mit, die leben ja was vor.
Ja. Mhm?
Und die Frage ist, ob, oder dann ist es gerade, sind es die Eltern von deiner Freundin, die du zu dem Zeitpunkt hattest und du fühlst irgendwie raus, die möchten Sicherheit für ihre Tochter und wollen kein Hippie, der im T3 rumfährt, sondern die möchten gerne, dass du deine scheiß Schlosserlehre, weiß der Geier, was du machst.
Absolut,
aber
ja.
Die Frage ist, hätten wir, ohne dass wir den Einfluss wie subconscious oder wie auch immer aufgenommen haben, hätten wir den Mut aufgebracht in den jungen Jahren, also weil ich werde immer risikofreudiger, so im Alter.
Ja.
Und hätten wir damals nach dem Abi, hätten wir den Sprung gewagt oder ist es nur einfach, es auf die Eltern zu schieben? Ich weiß es nicht.
Ja, klar, also da kannst du drauf philosophieren und wahrscheinlich liegt es, ich werde auch viel, viel risikofreudiger jetzt im Alter und ich denke so oft, oh, ey, hätte ich meinen Kopf, den ich jetzt habe und meine Selbstreflexion und so weiter, hätte ich die jetzt mit Anfang 20 schon gehabt, das wäre großartig. Mir fällt dazu immer nur ein, ich weiß noch, ich bin irgendwie nach dem zweiten Studiengangsabbruch bin ich meiner damaligen Freundin nach Neuseeland gefolgt und habe einfach ein Flugticket gebucht, ohne zu wissen, also sie war schon da mit einer anderen Freundin, bla bla bla. Ich habe ein Flugticket gebucht, ohne zu wissen, wo ich penne am ersten Tag. So, ne?
Ja.
Weil ich dachte, okay, ergibt sich schon.
Wusste sie, dass du kommst?
Ja, wusste sie. Okay. Aber sie war woanders und wir wollten uns dann erst 4 Wochen später oder so da treffen.
Weil ganz kurz, wär's eine Geschichte, die ich gerade, ich bin nämlich gerade wieder komplett drin. Ich habe jetzt ein Drehbuch, entschuldige, dass ich das so
romanisch
dazwischen, aber so interessant wäre es, wenn die Geschichte jetzt so weitergegangen wäre, so hätte ich es wahrscheinlich dann geschrieben. Du kaufst dir ein Flugticket und fährst dahin und erwischt deine Freundin, weiß nichts davon, du möchtest sie überraschen und sie ist aber bereits mit einem australischen Alligatorenjäger zusammen und alles ist ganz furchtbar und zerbricht. So, jetzt erzähl bitte, wie es wirklich war.
Ich hatte Glück tatsächlich, war nicht so. Und aber so war es. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, war, dass ich mit Anfang 20 kurzzeitig diesen Abenteuergeist gespürt habe und mich bei mir gefühlt habe. Also ja, das bin ich, wenn ich rausgehe und einfach so gucke, mal kommt. Weil meine Devise ist eigentlich, irgendwas ergibt sich immer. So, das passiert einfach, wenn man die Augen offen hält. Und so war es dann auch. Und ich hatte leider nur so einen kurzen Moment, wo ich mich selbst gespürt habe vor diesem ganzen Depressionskram und die Zwänge der westlichen Gesellschaft und Scheiße, die Eltern wollen, dass man was Vernünftiges macht und. Ne? Also dieser ganze Haufen, der auf einem einbricht. Und da musste ich gerade nur dran denken, dass ich das mit Anfang 20 einmal hatte, als ich völlig so, ja, ach, schauen wir mal, nach Neuseeland geflogen bin. Und je länger ich dort war und jetzt im Nachhinein weiß ich auch, okay, mit der Freundin dahin und so ist es alles nicht eine gute Idee. Sind danach zwar noch zusammengeblieben, aber man kann sich selber nicht so ausleben, wie man, glaube ich, wollen würde.
Das glaube ich auch.
Tief in einem drin. Ja. Und deswegen, das behindert einen einfach immer in dieser Selbstverwirklichung. Jetzt habe ich den, Ben, ich habe den Faden verloren.
Nee, das ist gar nicht schlimm, aber das ist, ich habe das, auch wenn ich jetzt sage, dass ich zwar risikobereiter werde im Alter, ist es aber trotzdem so, dass ich mich auf der gleichen Seite frage, ich habe ja viel darüber nachgedacht und wenn du, eigentlich erinnert man sich ja immer so zurück, dass du sagst, boah, früher war ich glücklicher. Ne? Das ist einfach ein Grundgedanke, den ich immer hege, aber nicht jetzt glücklicher generell, dass ich jetzt immer beschissener drauf bin im Generellen, aber dass so, dass du das misst an so gewissen Sachen. Und eigentlich habe ich den Grund gefunden, eigentlich ist es ja so, dass umso jünger du bist, desto mehr keimt ja in dir diese Hoffnung, dass all die Träume, die du hast, dass die auf jeden Fall wahr werden. Und je älter man wird, desto geringer, also jetzt faktisch geringer, wird ja diese Chance, diese Sachen, falls man seinen Traum nicht erreicht hat, diese Sachen alle noch zu erreichen.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz, also schwere grundphilosophische Geschichte, mit der man irgendwie klarkommen muss und es vergeht eigentlich keine Ahnung, also kein Tag, ich denke jetzt nicht so oft drüber nach, aber keine Woche, in der ich mir das, genau was du hattest mit Anfang 20, wo ich zum Beispiel ständig nach New York gefahren bin und mir sicher war, dass ich werde einfach nicht zurückfahren. Denn wie du schon sagst, es hat sich immer was Neues ergeben und es war immer spannend und alle Träume, die ich hatte, konnte ich nachts denken, dass ich in New York auf die Filmschule gehe und dann bleibe ich da und dann werde ich da entdeckt. Und da, das war alles sehr real und es war auch alles so, und im Endeffekt war es ja auch nicht lächerlich, weil es ist ja alles möglich, was du dir vorstellen kannst und was du dir denkst. Und und mit der Zeit wird es halt immer so ein bisschen blasser. Und ich finde schon, dass man, das Einzige, was wir tun können, ist ja dagegen ankämpfen, bevor man halt wirklich depressiv wird und sich denkt, was soll der ganze Scheiß eigentlich, was tun wir hier? ich frage mich natürlich, ob es bei den Leuten, die jetzt sagen wir mal, also was der Traumberuf des einen ist, natürlich der Albtraum des anderen.
Ja, absolut.
Ist wer. Aber wenn wir jetzt so vorstellen, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ach, so ein, jetzt ein gefeierter Regisseur zu sein, der Fiktion drehen kann, dem alles finanziert wird, jede Idee, sei sie noch so krude und verrückt. Ich bin mir sicher, wenn ich mich mit so einer Person, was ich auch mal machen könnte, ich könnte so einen Baran Bo-Oda, so einen Dark-Regisseur, den könnte ich mal in die Sendung holen, weil seinen Kameramann hatte ich ja schon. Ja, das könnte ich mal machen. Und dann findet man bestimmt eine Ecke, wo das auch alles gar nicht so rosig aussieht. Und vielleicht ist der Druck ein anderer. Und vielleicht, ich glaube, man empfindet es ja, also ist ja klar, dass das Gras immer grüner ist auf der anderen Seite des Zauns.
Ja, definitiv, klar.
Aber das würde mich schon mal interessieren, ob es überhaupt wert ist, sich so viele Gedanken zu machen und darüber Krebs zu kriegen. Aber jetzt bin ich auch wieder abgeschweift. Aber es ist lustig, dass man so,
Also, Wir schweifen wirklich ab.
Aber ohne Faden. Das ist schön, das ist, so soll das ja. Die Leute beschweren sich immer die ganze Zeit bei mir, das ist so, das heißt, du machst ja 25 Minuten Bam-Bam-Tapes, mach doch mal länger und mach doch mal. Und dann höre ich mir irgendwie, ich höre selten Podcast, muss ich ehrlich gestehen, aber gestern habe ich, weil jemand meinte, da wird über dich geredet, hör doch da mal rein. Dann habe ich da reingehört und das war, glaube ich, eher so eine Stunde 39. Mhm. Naja, und irgendwie war das aber auch so, weißt du, dann, die verfangen sich dann in so Sachen und reden dann und wiederholen sich und machen und tun. Und irgendwie scheinbar ist es bei einem Podcast ja nicht wie so ein kurzer redaktioneller Inhalt. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich mal unterhält. Das sind zwei Menschen, die sich halt unterhalten.
Genau.
So,
genau.
Wichtig, also schön wäre natürlich vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, bei solchen Sachen kann ich mir immer vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen Trost sucht für seine Situation.
Mhm.
Also der Trost in erster Linie wäre ja auch schon mal, dass du nicht ewig das gemacht hast, was du nicht machen wolltest, weil du an den Punkt gekommen bist, wo es halt richtig scheiße war.
Ja, ja.
Und auch aus der neuen Situation heraus hast du dann gesagt, alles klar, da gibt es also sogar in dem Betrieb, in dem du warst, anstatt daraus zu fliehen, hast du es da noch umgewandelt und machst jetzt was, produzierst Bilder, also auch wenn es ein Video ist und kein Foto. Aber mal ganz kurz, hast du denn, ich frage einfach mal so, warum folgst du mir?
Warum folge ich dir?
Oder seit wann? Oder wie kam's?
Wie kam's? Also ich
hast du ein Buch von mir? Oder
ja, so? ich hab Tales und The End habe ich. Gerade aktuell.
Du kamst zu spät für Return wahrscheinlich.
Ja, genau. Und Diamond Times war auch schon ausverkauft.
Aber Voyageur hast du noch nicht?
Nee, habe ich noch nicht. Steht auf dem Wunschzettel für Weihnachten tatsächlich drauf.
Ja, schick mir da nochmal eine Mail, da können wir bestimmt noch was machen.
Sehr gerne, sehr gerne. Also da bin ich auch schon heiß drauf. Ich sehe jeden Tag die Insta-Stories und
lustigerweise, genau. Ich habe heute noch mit jemandem drüber gesprochen, der eher verwirrt war, so, ob Voyageur. Und ich muss sagen, ich habe noch nie, also für keins der Bücher habe ich durchgehend, also bis auf diese zwei verwirrten Stimmen, ein so positives und begeistertes Feedback bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie überhaupt generell Mails bekommen, außer von meiner Steuerberaterin, die so lang sind, mit alles, was die Leute in diesem Buch für sich gefunden haben und wie geil sie das finden. Und das ist, trifft mich ehrlich gesagt total unvorbereitet. Also die Leute sind, also von Briefe bis Mails, Nachrichten natürlich über die gängigen Kanäle. Die Leute sind richtig, richtig, richtig angetan von diesem kleinen Ding.
Ja, mega. Also, jetzt machst du mich hier richtig heiß auf das Ding. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das ist. Also die anderen, wie bin ich auf dich gekommen? Also deine Fotografie finde ich einfach mega geil, was aber eher die neueren Sachen betrifft, nicht das Werbische von damals so. Mhm. Finde ich einfach, ja, dieses mal eben hergeknipste, aber dennoch auf den Punkt gebrachte, emotionale sozusagen. So kommt es ja immer rüber. Man denkt, ey, er nimmt die Kamera in die Hand, knipst da mal eben so eine Alle in einem Bikini und es sieht geil aus. So, ne? Ich weiß nicht, der Prozess wird wahrscheinlich ein anderer sein.
Liegt auch, da, was ich auch noch mal allen sage und das, was Jocelyn und ich immer sagen, dass es ja gar nicht ums Foto machen, sondern um die Auswahl geht. Und die Auswahl, die du treffen kannst, weil die meisten übergehen die besten Bilder, die sie haben. Mhm. Aber es wird kein gutes Bild bei rumkommen, wenn das Mädel im Bikini nicht toll aussieht. Und toll nicht subjektiv gesehen, sondern toll objektiv gesehen. Und ich weiß klar, dass es schwer ist, dass man objektiv, weil wenn jemand objektiv Hübsches, wenn es sowas gibt, aber das gibt es, sonst hätten wir ja nicht alle, sonst würden Schauspielerinnen nicht Massen anziehen und Models nicht einfach ganz klar gut bezahlt sein. Das ist schwer, jemanden zu bekommen, weil das erkennt ja dann auch jeder und dann arbeiten die auch schon schnell in der Branche, weil Frauen das ja auch den Applaus gerne mögen, machen wir uns nichts vor. Und das weiß ich auch, aber das ist einfach, weißt du, wir haben alle die gleiche Kamera, wir haben alle zwei Augen ich würde sagen, zu 90% liegt es daran, einen besseren Geschmack zu entwickeln, vielleicht auch für das Model oder zu wissen, was vielleicht schön ist. Das ist ja einfach nur ein Geschmack, den du trainierst und entwickelst. Ja. Aber das Foto machen an sich, ich meine, was willst du an der Kardasch? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich hoffe, dass er nicht zuhört und mich dafür hasst. Aber ich hatte Keba in meiner Sendung, Kerem Bakir, süßester Typ der Welt. Finde ich, also das schlechteste Framing, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, wir haben auch Dings drüber gesprochen. Der lässt also Headspace, das sind die Gesichter in der Mitte des Bildes. Ja, ja. Oder noch oder knapp drunter, dann wäre es ja schon wieder gut. Aber die sind einfach in der Mitte des Bildes. Und es stört niemanden. Weißt du, das sind 17.000 Likes an so einem Foto. Und weil du dich ganz klar, weil es wirklich, wirklich hübsche Schauspielerinnen sind. Und, ja. Und ansonsten, weil er auch ein gutes Auge und einen guten Nerv trifft in diesem ganzen Analogen, dass er ja zwar digital fotografiert, aber es ist ja die Bilder sind ja total rauschig, schön analog.
Ja, ja.
Das trifft ja hier so den Dingsums, aber wo ich sagen würde, vom Framing her, also würde jetzt jemand zu mir kommen und sagen, ich habe hier ein Bild gemacht und wäre da jetzt jemand anders drauf, würde ich sagen, tut mir leid, aber du kannst so nicht fotografieren. Das ist kein Framing, das ist so, und deshalb diese ganzen Regeln, die man so meint, bah, wenn ich die beherrsche, dann ist alles, nee, gar nichts. Also siehst du ja, es ist vollkommen, es halt einfach drauf und guck nicht durch, aber Dein Model muss einfach, oder was auch immer du fotografierst, ne, muss einfach eine Eins sein. Und wenn du denkst, mir fällt jetzt gerade in norddeutsche Backsteingotik, du denkst, dass das Schönste ist, was du dir vorstellen kannst, dann ist es das halt nicht. Ich meine, so ein Geschmack, egal was es ist, aber es geht um den Geschmack und die Auswahl. Und jetzt, aber hast du denn analog irgendeinen Bezug? Also fotografierst du denn analog?
Ich fange damit gerade an, so ein bisschen. Ich habe so eine, wie nennen sich die, Point-to-Shoot oder so Kameras?
Point-and-Shoot, ja.
Ja. So, also, ne? Eine Leica Mini 2 habe ich.
Ist doch toll. Ja. Hör mal, vielleicht hast du ja meine. Irgendwer hat mir meine gezockt. Ich meine, ist weg. Aber ich hatte eine Leica Mini 3. Ja.
Ja.
Die einfach vom Erdboden verschluckt.
Nee, die habe ich nicht. Ich hab das Glück gehabt, dass der älteste Schulfreund meines Vaters mitgekriegt hat, dass ich so verrückt bin nach Fotografie. Und seine Kinder 0,0. Und der ist auch schon ein bisschen älter und hatte, glaube ich, sage ich mal, so einen sentimentalen Anflug. Und dann hat er mir seine ganze Fotobox sozusagen vererbt und meinte, hier, benutzt sie, das liegt bei mir alles nur rum. Solltest du die verkaufen, kriege ich 50%. solltest du nicht verkaufen, hab viel Spaß damit. So. Und da waren dann halt so Schätze dabei, wie diese Leica Mini 2 oder eine Leica, was war das denn? Nee, ne, ich habe die hier.
Minilux?
Eine Minilux, weiß ich jetzt nicht, aber so eine Leica Flex SL, das ist jetzt, glaube ich, nichts Tolles.
Achso, nee,
aber da war ein schönes ER50er, also ein Summicron 50er Blende 2.
Oh!
So, ne? Ist zwar passt jetzt nicht auf meine M, aber habe ich an meiner Canon gerne mal dran als Porträtlinse. Was, sehr
was hast du denn für eine M?
Die 240er P. M240P, ja.
Oh!
Ja, die habe ich mir. Habe ich mir völlig geisteskrank dieses Jahr einfach mal gekauft, seitdem ich die vier oder fünf Jahre schon haben möchte. Ja. Dieses Jahr habe ich rausgeballert. Ein T3 gekauft und eine Leica, mehr brauche ich nicht.
So. Ja, und jetzt, aber würdest du denn, das ist ja nochmal der weitere Punkt, den ich meine, dass, ich kann es ja auch mal sagen, warte mal, den Podcast, den ich gestern gehört habe, der heißt Auditive Augenblicke und da bin ich auch morgen oder übermorgen, am Donnerstag. Und da hat eine Person, Kurt Wolf, der mir auch, mit dem ich kommuniziere, der mir irgendwie folgt und der hatte gesagt, das ist so für ihn, ich wäre eine große Inspiration. Und dann haben sie darüber geredet, so für sich festgehalten, dass das große Problem, er möchte ja gerne, möchte auch so ein bisschen Amerikaner machen und das ist auch so sein, ne? 60er, 70er, 80er Amerikaner, wobei ich die drei Jahrzehnte nicht in einem Satz nennen darf, denn das sind ja grundunterschiedliche Geschichten, aber sag mal, er fotografiert so alles, diese Wand runter und es sei halt total schwer, in Deutschland in, ich glaube, Schwetzingen oder wo auch immer der Mann wohnt, auf jeden Fall so die Frankfurt-Ecke, dem Akzent nach. Und das ist total, dass der Hintergrund und die Location, wo auch immer du bist, natürlich maßgeblich zu deinem Bild beiträgt. Und dass es total schwer wäre, wenn da eine deutsche Buche in der Ecke steht, und so diesen amerikanischen Stil zu verkaufen. Und wo es ja gar nicht, ich meine ja nur, weil ich das jetzt irgendwie mal so gemacht habe, man könnte ja, na, wie wunderschön du in Italien La Dolce Vita-artiges 60er- und Schwarz-Weiß fotografieren könntest mit Zypressen im Hintergrund und wunderschönen Olivenhainen und trotz alledem, für all diese Träume und für all diese Geschichten und die Sehnsüchte, was Fotos ja nun mal sind, also wenn ich bei Instagram mir jetzt, ich weiß, das ist auch in, aber wenn ich mir jetzt Sneaker-Fotos vor Berliner Plattenbauern gucke, dann kann ich daran nicht hängen bleiben, weil das richtig, ist ja keine Sehnsucht, die ich habe. Ja. Das ist aber so. Und klar gibt es ja auch viel, vielleicht ist es auch eher so, dass das... vielleicht wohnt jemand draußen auf dem Land und spielt halt mit den Eichhörnchen und findet das mal total geil und findet halt dieses Urbane und das Stadtleben. Und dann ist das total geil, wenn er ein paar Plattenbauten sieht und irgendwie Kids in Sneakers. Dann kann ich das ja verstehen, ne? dann ist es ja für ihn das Fremde. Das ist wieder die andere Seite des Zauns.
Ja.
Und dass die Leute sich aber bitte doch auch auf die andere Seite des Zauns mal begeben möchten, also wie mit einem T3 und der schönen Leica, dann bitte doch nach Südfrankreich oder Italien fahren und da das dann einfangen. Und ich hoffe, dass du das tust und vorhast.
Definitiv. Also das habe ich vor. Und das sind auch so meine Sehnsüchte. Ich habe angefangen, dieser Sehnsucht zu folgen jetzt im März, glaube ich, diesen Jahres. Da bin ich einfach mal 6 Tage nach Barcelona geflogen. Da hatte ich meine Leica noch nicht, um einfach zu fotografieren, alleine, ohne Freundin, ohne alle, so, weil ich einfach schweben wollte, sage ich mal. Schweben klingt vielleicht zu blöd, aber...
Nee, alles richtig.
So, ich wollte einfach jeden Tag ein bisschen durch die Stadt latschen und Fotos machen, so. Mich treiben lassen. Und das war einfach traumhaft. Und sowas fehlt mir. Und das plane ich definitiv natürlich mit meinem T3 und meiner Leica und vielleicht auch noch anderen Kameras. Aber dieser Schaffensprozess, ne, der ja auch viel Zeit kostet, sage ich mal, das ist ja, ich bin ja da nicht hingefahren und wusste, okay, um 17 Uhr geht dann und dann die Sonne unter, dann werde ich da und da hingehen und da ist ein schönes Haus und dann mache ich das so und so. Und ne, also ich liebe ja diesen Prozess einfach, oh nee, ich biege jetzt hier ab. Oh, mein Gefühl sagt, ich könnte doch mal da lang gehen oder so. Ne? Und dann entstehen ja auch schöne Dinge, wenn man sich so ein bisschen da reinbegibt in das Gefühl der Stadt.
Ja. Bist du in einer Beziehung oder nicht?
Ich bin in einer Beziehung, ja.
Genau. Und würde denn deine Partnerin, du hast von einer Freundin geredet, ich tippe jetzt mal auf hetero, würdest du deiner, weil ich möchte, das wäre das Schlimmste, wenn hier jemand beleidigen würde und sagen würde, deine Partnerin, der sagt, Alter, du meinst meinen Typ. Ist sie jemand, der dir dann da folgen würde oder bräuchte das eine Zäsur, dass du sagst, tut mir leid, das muss ich alleine machen, hätte sie dafür Verständnis oder ist es so, dass ihr zusammen schön träumen und machen könnt?
Sie ist schon eher in der, noch mehr in der Sicherheitsecke, sage ich mal. Von daher braucht es immer ein bisschen Diskussion, sage ich mal.
Ja.
Mittlerweile kennt sie mich auch und sagt, okay, und weiß, dass ich einfach sowas auch brauche. So, von daher werden die Mauern werden immer kleiner, die ich vor so einem Projekt dann überwinden muss.
Das ist doch schön, das ist doch wunderbar. Ich denke sowieso, dass ich im Laufe der Zeit, also klar, manche Leute haben die gleiche Freundin, die sie noch haben, seit sie vom Abiball noch die, die gleiche, aber ich glaube schon, dass ich auch unbewusst eine Menge Dinge, Beziehungen und so Wege, die man einschlägt, einfach damit zu tun haben, mit solchen Träumen und Wünschen, die du aber gar nicht ausformulierst. Also du brauchst diese Diskussion nicht mit deiner Ex-Freundin geführt zu haben. Ja, aber weißt du was, ich möchte vielleicht auch mal ein Jahr in Amerika mit einem Winnebago rumfahren und von Nationalpark zu Nationalpark. Das brauchst du gar nicht. Ich glaube, dass ganz unbewusst, wenn man bei dem anderen mitkriegt, dass der jetzt, sagen wir mal, Pläne macht, ne, und sagt, ah, das ist doch schön, dann haben wir da ein Reihenhäuschen, dann kriegen wir ein Kind und einen Hund. Sollte das in einem schlummern, dann wird sich das möglicherweise durch ganz andere, weil dann wird man nickelig und dann spürt die andere Person das, und dass sich so Dinge unbewusst als weiß nicht, Streitereien manifestieren können und dass so Beziehungen in die Brüche gehen, einfach weil die Grundlage der Träumereien nicht die gleichen sind. Und ich schwöre dir, es muss nicht einmal darüber geredet worden sein. Das sind so Sachen, die so passieren. Ja. Und dann landet man irgendwann, also mit meiner jetzigen Frau, die, da bräuchte ich keine, die wäre schneller dabei als ich. Also die, wenn ich jetzt sagen würde, pack deine Sachen, wir ziehen nach Australien, dann würde die würde mich nicht schräg angucken und fragen, warum. Also die würde einfach den Koffer packen.
So. Ja, herrlich.
Also, schön, und ich glaube einfach, dass sowas, dass sich sowas irgendwie ergibt und formt und so man unbewusst sich jemanden aussucht, bei dem das dann irgendwann geht. So. Also um Himmels Willen, verstehe mich bloß nicht falsch. Ich wollte nicht sagen, du musst ja eine Frau suchen, die das sofort mitmacht.
Nein.
Ja? Aber ich glaube, das wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen.
Ja.
Ne? Da mit deiner Frau, mit deiner Freundin darüber zu reden, ich glaube, dann wäre das vielleicht auch gar nicht dazu gekommen, dass ihr zusammen
seid. Richtig. Also, aber das, da fällt mir das Grundthema dieser Folge nochmal so ein bisschen zu ein, dieses sich in den, in diesen Prozess begeben mit Mut und so. Ne? Also das ist ja offensichtlich bei mir noch nicht der Fall. Das sind Sehnsüchte, wo ich drauf hinarbeite, weil, also ich bin bei Instagram eine Nullnummer, ne? So, ich kenne kein Schwein und von daher weiß ich auch, wenn ich irgendwo irgendwas kreieren würde, hätte ich da jetzt keinen Absatz, sage ich mal, ne? Oder nicht so, also wenn jemand wie Ben Bernschneider plant, okay, ich könnte mal wieder ein geiles Buch machen, habe voll Bock drauf, dann weißt du ja wahrscheinlich so im Hinterkopf, okay, die anderen liefen auch gar nicht mal so schlecht, könnte gut werden. So, ne? Du wirst dir ja wahrscheinlich nicht ausrechnen, ja klar, dann mache ich wieder dick Cash, sondern das trägt sich und ich kann meiner Leidenschaft folgen. So.
Ach so, das sowieso. Aber nochmal ganz kurz, weil ich das halt nie weiß und man muss auch einfach sehen, guck mal, die Beteiligung an Likes bei meinen Bildern, ne? die ist so dermaßen für den Arsch, weil ich im Laufe dieser ganzen Jahre so ein Grundrauschen mitgenommen habe an Followern, bei denen tauche ich gar nicht auf.
Ja.
Ne? Also ich habe meine Followerzahl zu dem Engagement und den Likes, meinen Bildern, die ist halt, das steht in keiner Relation. Deshalb drauf verlassen, auf irgendwas kann ich und würde ich mich sowieso nie. Aber was ich auch, ich habe ja so gerade so ein Online-Ding rausgebracht, wie mache ich mein erstes Buch, wo ich nochmal darüber rede, dass ich das schon das Geile an so einer Crowdfunding-Geschichte ist, egal wie unsexy, ne, das für manche wirkt, anstatt zu sagen, ach, pass mal auf, die 20.000 Euro, die habe ich auch so, da droppe ich mal so ein Buch und fertig. Das ist ja auch klar, das ist cool, super, wunderbar. Aber einfach so ein messbares Ergebnis, einen Spiegel zu haben, wirklich komplett objektiv, das ist für mich noch nicht mal so ein, wenn ich, und das haben ja viele gehen ja gar nicht erst hin und versuchen, Projekte zu verwirklichen über Crowdfunding, weil sie eine unfassbare Sorge und Angst haben, was ist denn, wenn ich hier versage? Mhm. Und jetzt gibt sich Maggie Herker doch auch ganz schön viel Mühe, den Leuten auch nochmal zu sagen, das Scheitern für Anfänger, dass das total, das ist A, komplett in Ordnung ist und dass es schön ist und dass man daraus wächst und keiner steht da draußen und sagt, haha, habe ich doch gesagt,
ja, ja.
Du bist ja total doof, dass das so nicht ist, man immer an das Schlechte im Menschen denken, außerdem die Leute, die so denken, das ist doch egal, denn die armen Wichte, so, weißt du, das, ich meine nur, dass ich null Angst habe, wenn, also ich kann mir das total gut vorstellen, dass ein Buch von mir jetzt das nicht erreicht und nicht klappt, aber ich sehe das als total objektive Geschichte, also für mich als einziges messbares Instrument, um zu sehen, naja, wollen die Leute das da haben oder wollen sie es nicht haben? Weil wenn die Leute das nicht haben wollen, entschuldige mal, das ist doch vollkommen okay. Also das ist ja kein, weißt du, ich habe 17 Ideen gleichzeitig, die ich alle machen möchte.
Mhm.
So, und ich gehe immer davon aus, dass 15 davon ja nichts werden. Also dann kann das ja auch immer ruhig mal ein Buch sein, das nichts wird. Ich will demnach auch immer nur sagen, ich finde das, also ich sehe das ja auch, dass ganz viele so, ne, wie jetzt, nicht wie du, aber Leute, die auch sagen, okay, pass mal auf, grundsätzlich das Beste, was ich haben könnte, das Wichtigste wäre eine Followerschaft. Ja. Dann habe ich Leute, die ich erreichen kann und Leute, denen ich überhaupt mein Produkt anbieten kann. Das Problem ist ja, also ich finde den Gedanken so ein bisschen falsch rum, denn die Followerschaft käme ja oder die kommt ja mit irgendeiner Idee, die auch geil ist. Weil es gibt natürlich zur Selbstverwirklichung und so wäre das, wenn ich jetzt ein Buch machen würde und ich sage, das Buch mache ich eigentlich nur zur Selbstverwirklichung, dann, und die Leute sagen nein, dann kann ich mir vorstellen, dass es weh tut und dann ist es doof und dann ist es kacke. Aber eigentlich wäre es ja schöner, die Kombination aus Selbstverwirklichung mit irgendwas, das neu ist, das die Leute in irgendeiner Form beeindrucken kann. Das in irgendeiner Form, weißt du, und nicht, ich mach Ben Bernsteiner nach und bin jetzt der Vierte, der nochmal Tales in leicht abgeänderter Form rausbringt.
Ja, so. Also das will ich auch noch mal eben klarstellen. Mir ist die Selbstverwirklichung steht an oberster Stelle sozusagen. Mhm. Ne? Ich würde niemals oder meine Herangehensweise an Fotografie oder generell an so ist nicht, ja, womit lässt sich denn jetzt Geld verdienen? Ah ja, ich mache das und das, damit die Leute mich geil finden, so, sondern dann wird es auch nicht geil. Da bin ich fest überzeugt von. So, wenn du was nachmachst, das sieht man immer einfach. Und wenn du was aus dir heraus machst, dann, ja, dann hast du recht. Dann kommen auch die Follower. So, ne? Und so ist auch immer meine Herangehensweise, beziehungsweise in diesem Selbstfindungsprozess befinde ich mich ja gerade noch. Natürlich habe ich meine Inspiration wie dich und Jocelyn oder sonst wie, die einfach mega geil abliefern und wo man dann auch irgendwann mal hinkommen will. Dennoch will ich nicht 1:1 kopieren, weil das kann ich gar nicht, beziehungsweise wie langweilig wäre das denn? So, ne?
Aber ich finde, bei mir ist es so, ich kann mich jetzt, ich habe das ja auch, hast du den analogen Kurs zufälligerweise? Also ich will jetzt auch gar keine Werbung dafür machen, aber falls nicht und falls dich das interessiert, schreib mir auch mal, da dengeln wir beide was, das kriegen wir auch hin. Und da ist es nur so, dass ich ja diese so grundsätzliche Dinge so wichtig finde und dass mich zum Beispiel kopieren hat mich unheimlich weit gebracht, weil im Grunde genommen ja genau das passiert, was du gerade meintest, man kann das gar nicht. So, und dieses sich ständig darüber ärgern, scheiße, warum, ich benutze doch jetzt schon irgendwie die gleiche Linse wie er und ich benutze doch die gleiche Kamera, warum sieht denn der Scheiß jetzt nicht so aus? Dass ich glaube, dass das zur Selbstfindung und seinen eigenen Geschmack zu finden, weil das ist eins der schwierigsten Dinge, die es ja überhaupt gibt. Also das klingt ja jetzt vermessen, als hätten wir nicht alle schon das Gleiche gemacht und als würde jetzt einer von uns irgendwas machen, was noch nie vorher. Das ist ja Quark, aber du findest, sagen wir mal, irgendwas, naja, wo du sicher bist und was denn vielleicht eine Melange aus vielen verschiedenen Dingen ist, die du bereits ausprobiert hast. Weil ich glaube, nur so passiert es. Du formst ja eine neue Stimme aus ganz vielen alten Stimmen. Weil anders geht es ja nicht. Du musst ja irgendwas ausprobieren und du musst ja irgendwo anfangen. Und irgendwo sagst du ja, und deshalb bin ich immer total dafür, dass man ein bisschen rumkopiert, bis man dann merkt, oh, wie geil. Keine Ahnung.
Ja, also absolut. Das ist auch so was, was ich mit Ende 20 erst gelernt habe, so dass man Idole haben muss und haben soll, sage ich mal, weil das einfach einen voranbringt. So. Wenn ich dann mal ein Bild poste und irgendwelche engen Freunde von mir schicken mir dann irgendwie ein Bild von einem bekannten Instagram-Fotografen weiter und meint, ey, guck mal, das sieht aus wie dein Style. So. Dann bin ich mega, geehrt, weil ich einen Wiedererkennungswert sozusagen ja dann auch geschaffen habe und jemand diesen großen Fotografen sagt, ey, guck mal, der macht Bilder wie du und nicht, ey, du machst Bilder wie er. So, weißt du, wie ich meine? Mhm, also dann fühlt man sich schon geehrt, dass man es schafft, ein Stück weit zu kopieren. Und das war einfach, das oder ist auch ein großer Prozess, in dem man sich befindet, dass man sagt, okay, das und das will ich ausprobieren. Ich will auch mal Frauen fotografieren, ich will auch mal Landschaften fotografieren, ich will das mal auch so geil hinkriegen. Und dann hatte ich auch Bilder, wo ich liebe die Berge, dann war ich in den Bergen und habe irgendwie fotografiert und dann dachte ich mir, geil, so irgendwie sieht das ja auch nicht schlecht aus. Kann ich mich, also es ist nicht German Romas Niveau, aber irgendwie ein Stück weit von den Farben her schon. Und dann freut man sich auch darüber, weil man das selber so ein bisschen hinkriegt wie die Big Player, so nach dem Motto. Ne?
Ja, schön. Ja, bist du ein Fan der Roma? Max und Pangea hatte ich auch in zwei Folgen. Hast du da mal reingehört?
Habe ich gehört, ja. Ja.
Ah, okay.
Ja. Also ich liebe das.
Ja, schön.
Ja, toll. Deswegen, klar, kopieren und so, definitiv, aber ich glaube, ich meinte diesen kleinen, feinen Unterschied, weil das sehe ich leider auch öfter mal wieder bei Instagram. Die Bilder sehen exakt so aus wie von irgendwem Großen und dann sind die Captions auch noch genauso, weißt du? Oder die Insta-Stories werden auch emotional so aufgeladen wie von XY und das meinte ich dann mit kopieren.
Ja,
also, genau, aber man spürt, das ist nicht... So, ja. Dieses Spüren, ja, und diese halt Kopien,
wo du die Captions gerade erwähnst, ich bin ja kein, das siehst du ja an meinen Bildern, ich bin ja überhaupt kein Freund von philosophischen, so wie eine, alles, was sich anhört, wie eine Textzeile aus irgendeinem Hip-Hop-Song drunter zu schreiben.
Dir, aber mein Freund.
Das Lustigste war, so gar nicht, ich sag mal jetzt so vor 7 Jahren oder 6 Jahren oder so, da ich glaube, Lina Tesch hatte das mal so am Anfang, die war immer so ganz poetisch, hat es reingeschrieben. André hat ja auch sehr früh damit angefangen und das treibt solche Blüten und lustigerweise, ich hatte gedacht, dass das appt irgendwie die Leute, die irgendwie sowas, ne, sowas in ihrer Fotografie haben, wo ich bei André aber finde, dass das wahrscheinlich gut passt, weil das sehr verträumte Geschichten sind aber auch, wenn man ihn kennt, nun nämlich so emotional aufgeladener Mensch ist und so, aber dass jetzt ständig Leute um die Ecke kommen und dann irgendeinen Scheiß darunter schreiben, das macht mir echt, die vielleicht sollten diese Leute auch mal wissen, das ist für mich, also das ist wirklich der größte Abturner überhaupt, anstatt ihr Bild einfach da stehen zu lassen, diese seichte Scheiße drunter zu schreiben, ich finde das grauenvoll, das ist einer der Schlimmsten und das ist ja eine klare, und ich finde auch, das bleibt ja dann vielleicht auch nicht, weil ich nicht der Einzige bin, sondern hoffentlich kritische Menschen aus dem Umfeld mal sagen, boah, Alter, musst du da jetzt drunter schreiben, I looked for me and I found you. So, und der sagt dann, kritisiert er mal jemand und dann lässt er das sein. Er sieht das, vielleicht ist das irgendwas, was halt mal André macht und die anderen noch so, aber vielleicht passt das gar nicht unter meine Bilder und vielleicht müsste ich das gar nicht machen. Und ich meine, dieser Prozess und der Prozess, wo vielleicht irgendwas mal wehtut, wo jemand sagt, Alter, eigentlich siehst du nur aus wie der oder du schreibst ja nur den Driss darunter wie er, dass das dann einmal zwickt. Und dann bewegt man sich in eine bessere Richtung, in eine geilere Richtung, macht was anderes. Also ich hoffe, dass das vielen Leuten passiert, so wie ja, mir 10 Millionen Mal.
Ja klar, das habe ich auch. Ja.
Jan, pass mal auf. Was ich auf jeden Fall, sollte das mal so sein, solltest du dein, also ich sage ja immer, bei dir war es ja aus dem ersten Beruf in den zweiten so. Ich finde, dass sich Dinge von alleine ändern und man den nächsten Schritt geht, wenn es so weh tut, dass man es nicht anders aushält. Und ich finde, dieser Schmerz und dieses, ich weiß nicht, ob es nötig ist, notwendig für jemanden wie mich, der sehr ängstlich durchs Leben gelaufen ist. Ist sowas notwendig? Bei mir geht es gar nicht anders. Ich käme nicht auf die Idee, aus lauter Abenteuerlust irgendwie sowas zu machen und einfach so zu ändern. Also ja. So wie, was, ich gehe zum Zahnarzt, wenn was wehtut, so ungefähr. Ja. Ja. Das brauche ich und das brauchen vielleicht aber auch viele andere. Und deshalb sage ich dann auch, pass mal auf, dieses, weil dich das so ein bisschen stört, dass du jeden Tag irgendwie von 8 bis um 16 Uhr irgendwo arbeiten musst, das ist es noch nicht. Wenn du, wie ich, aber eine Gürtelrose und einen Nervenzusammenbruch und so hast, dann merkst du es. Deshalb, also, ne, da finde ich immer so, viele Leute sollten das einmal erleben. Und damit ja. sie den Arsch hochkriegen und machen und tun. Und manche sind einfach so, dass sie sagen, nee, pass mal auf, das war's noch nicht im Leben. Und ich finde, weißt du, das sind so Leute, die das Leben bei den Hörnern packen und das sollen sie so machen. Aber da wie jeder unterschiedlich ist und diese Angst, die wir in uns tragen, auch unfassbar menschlich ist, bei denen wir gehen leider diesen Weg und wir müssen uns damit abfinden, dass es bei uns halt richtig wehtun muss, bevor sich was ändert. Und also jeder, der hier zuhört und sagt, ich weiß nicht, wie ich was ändern soll, das passiert ganz automatisch und ja. Irgendwann wird es ganz schlimm und irgendwann wirst du morgens kotzend wach werden und deine Arbeit ganz schlecht machen, bevor du siehst, dass du dein Leben da verschwendest und verplemperst. Und genau, sollte das nochmal bei dir geschehen, solltest du irgendwas finden und den nächsten Schritt wagen und irgendwas plötzlich der berühmteste spanische Gebirgsfotograf werden, durch irgendwas, du weißt nicht, was das Leben ja. für dich, wirklich, du weißt ja. es nicht. Ja. Irgendwann triffst du beim Campen mit deinem T3 einen Aussteigerchef von Ibiza Motors und der möchte gerne für seine neue Autohauskampagne dieses Ding haben und schon bist du ein gefeierter Mann. Sowas gibt es da draußen und nach sowas sollte man suchen. Wenn das bei dir passieren sollte, dann melde dich bitte bei mir und wir machen in der dritten Staffel ein Recap und gucken mal, wie sich das weiterentwickelt hat bei dir. Ja. Aber wir sind jetzt bei einer Stunde und sind weit über dem, was ich dachte, was hier passiert.
Ja.
Und ich schick dir alles Liebe nach Bremen.
Ja, cool.
Aus dem Ruhrgebiet gerade.
Aus dem Ruhrgebiet, ach so.
Ja, ich bin in Dienstlaken, ich bin in meiner Geburtsstätte. Es ist ja schon Weihnachten. Meine Frau und ich sind jetzt schon hier im Weihnachtsmodus.
Ach stimmt, doch, das habe ich gestern oder vorgestern bei dir gesehen. Ja,
ihr seid schon. Und cool. Ja, Jan, dicker Drücker. Und ich sag mal, wenn du irgendwas brauchst von den Kursen oder Buch, schreib mir mal eine Mail, lass uns mal irgendwas Weihnachtliches, Geschenkmäßiges wird es bestimmt für dich geben.
Sehr, sehr gerne.
Und wenn du, keine Ahnung, wenn du sonst irgendwas, sage ich ja auch zu jedem, wenn jemand Fragen hat, Ideen, weint mit dem Kopfkissen auf dem Schädel, auf dem Klo liegt, dann
soll er mir doch einfach
schreiben. Ne, wir wollen doch ja. so. Lass uns alle reden.
Das ist doch lass toll. Uns reden, das finde ich sehr, sehr gut. An.
Ja, okay.
Ben, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja, mir auch, Jan. Vielen Dank für deine ja. Zeit. Und ich hatte jetzt gedacht, vielleicht, ich glaube, ich finde es spannend. Wir gucken mal, wie die Leute reagieren. Und ich würde das, ich würde jetzt unsere Fotografen-Promis hier so immer zwischenmischen.
Ja.
Also vielleicht eine Folge so, eine Folge so. Ich glaube, das wird ganz schön. Und Jan, ist das? Wir haben gar nicht drüber gesprochen, weil ich so dachte, man bleibt so persönlich. Aber wie findet man dich denn auf Instagram?
Auf Instagram findet man mich momentan unter jn.se, leider noch.
Jan mein Segeberg
oder genau, so. Genau, Jan Seebeck.
Seebeck, so.
Genau,
S-E-E-B-E-C-K. Jn.se, okay.
Mein Nachname ist nämlich besetzt von irgendeiner, ich glaube, italienischen Person. Das ist ein Account mit 0 Beiträgen, 9 Followern und diese Person folgt 0 Leuten. Und dieser Account hat Seebeck. @Seebeck hätte ich gerne. Ich habe den Account schon 5000 Mal angeschrieben, keine Reaktion. Naja.
An alle. Verrückt.
Ja. Den Namen hätte ich gern.
Naja. Jetzt musst du erstmal mit jn.se leben.
So
lieber,
ist es.
Ganz liebe Grüße und wir hören.
Wir hören, Ben. Vielen, vielen Dank. Okay, mach's gut.
Ciao, Jan. Tschüss. Tschüss.
Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.